Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.
Hoi Moritz. Cool, dass du jetzt berichtest über die verrückte Reise, die du gemacht hast. Du bist ja pilgern. Und über das werden wir jetzt reden, warum du das überhaupt gemacht hast. Warum?
Genau. Also ich bin ja letzte Woche gestartet in Zürich im Seefeld und habe einen kleinen Spaziergang gemacht. Es war auch wahnsinnig warm gewesen, die wärmste Woche vom Jahr. Nein, Spass beiseite, es war wirklich die kälteste Woche vom Jahr gewesen. Bin irgendwie bei minus 13 Grad gestartet am Sonntagmorgen und bin in 6 Tagen über 160 Kilometer gelaufen, alles zu Fuß und zwar Richtung Sabonin. Warum ich das alles gemacht habe? Ich bin nicht etwa auf dem Arbeitsweg oder nach dem Ausgang irgendwo falsch abgebogen und habe mich in Sursees verirrt. Nein, ich habe die Strecke und auch meine Mission nicht willkürlich gewählt, sondern das hat alles mit dem neuen Think and Make Tank annimmt zu tun. Und Laura, meine Arbeitskollegin und ich haben es irgendwie vom Pilgern gehabt. Sind irgendwie auf den Jakobsweg zu sprechen gekommen und dann ist die relativ absurde Idee aufzukommen, doch einfach mal zu Fuß von Zürich nach Savonin zu laufen, den Connect herzustellen und die Leute mit dem Why zu konfrontieren. Eigentlich drehen sich ja alle Themen in dem Stall, ob es jetzt wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Themen sind, dreht sich vieles ums Warum und um die Sinnfrage, die da in der Gesellschaft umschwebt. Und darum habe ich mich einer sehr wichtigen Sinnfrage angenommen und habe gesagt, die Leute, die mir unterwegs begegnen, konfrontiere ich mit der Frage, warum stehst du eigentlich am Morgen auf? Mit dem Hintergrund, für was lebst du eigentlich? Es ist also nicht einfach ein, warum stehst du auf, mit der Erwartung, dass mir jeder sagt, was er für Beruf macht, sondern dass man wirklich rausgespürt, was sind der Person ihre Werte, was hat sie für eine Vorstellung vom Leben und auch welche Erwartungen stellt sie als Umfeld und an sich selber. Und da sind sehr spannende Sachen rausgekommen.
Jetzt bist du eben in Zürich, bist ja gestartet. Wie hat es deine Route so ausgesehen? Also, wie macht man das?
Modern einfach mal bei Google Maps eingeben. Also natürlich auf die Fussvariante, wo mir dort mal eine schöne Route angezeigt hat. Und da die Route 160 km lang war und ich, obwohl sportlich jetzt nicht unbedingt ein Ironman-Athlet bin, habe ich gefunden, ich tue das doch mal aufteilen in realistische Portionen.
Und das sind dann wie viel gewesen? Das sind pro Tag? Hast du dann?
Das war so gewesen, also du musst dir vorstellen, es sind ja nicht ganz 180, aber ich habe es trotzdem in Man macht ja immer wieder Umweg, oder? Also der direkteste Weg wäre 160 Kilometer gewesen. Ich habe das aber dann auseinandergenommen, dass ich plus minus jeden Tag 30 Kilometer gemacht habe. Mhm. Natürlich auch mit Steigen ein bisschen geschaut, was ist realistisch von der Zeitdauer und so. Und habe dann eigentlich wirklich mal einfach 6 Punkte abgesteckt. Aber ja, also die sind ja natürlich... Ich habe einmal mehr gemerkt, wie klein die Schweiz eigentlich ist, oder? Jetzt bin ich in 6 Tagen durch 5 Kantone gelaufen. Zuerst am rechten Zürichseeufer vorbei, habe meinen ersten Stopp in Freienbach gemacht, im Kanton Schweiz. Und dann über die Lindebene Richtung Wallensee. Also ich habe dann dazwischen noch in Ziegelbruck übernachtet. In einem wunderschönen Loft, werde ich nachher sicher noch etwas dazu sagen. Und in dieser Lindebene hat es wirklich gewindet, das kann man sich fast nicht vorstellen. Also wirklich meine Augen am Tränen, wie blöd. Und als ich dann am Wallensee angekommen bin, war ich ein bisschen im Schutz von der Kurfürsten. Das war noch gut gewesen. Und dann habe ich auch das erste Mal einen Sonnenstrahl gesehen. Und nachher, nach dem Wallensee, ist es Richtung Sargans gegangen. Von dort aus alles am Rhein entlang Richtung Chur. Und dann ist es dann langsam auch ein bisschen anstrengend geworden, was die Höhenmeter angeht. Also ich hatte dort nur eine wunderbare Idee gehabt. Ich habe dann an Leute befragt im Outlet Village in Landquart, wieso sie hier morgen aufstehen. Also, außer natürlich das Schnäppli jagen. Und dann ist plötzlich mein Rucksack auch 5 Kilo schwerer gewesen, weil ich leider noch am Nike-Store vorbeigegangen bin. Und dann mit dem neuen Gepäck bin ich dann ein bisschen Opsi, Richtung Lenzerheide.
Genau.
Und von dort aus dann drauf auf Tiefenkastel und dann nach Savonin, finaler Stopp.
Und was war denn die schönste Strecke dann eigentlich?
Die schönste Strecke, schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, mein bester Tag, was das Laufen angegangen ist, ist irgendwie so die Strecke zwischen Sargans und Chur gewesen. Ich weiß auch nicht, es war einfach wunderschönes Wetter gewesen. Bin ich am Rhein entlang gelaufen und ist mir fast niemand über den Weg gelaufen. Aber die Begegnungen, die ich hatte, waren speziell schön gewesen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, da habe ich zum Beispiel einen Portugies getroffen. Jetzt muss ich ganz schnell überlegen, wie der geheissen hat. Das war der Francisco, wenn es mir jetzt recht täuscht. Ich glaube, es war Francisco. Auf jeden Fall hat er mir erklärt, was Leute, die ja während dem Sommer extrem viel zu tun haben auf dem Bau, was die den ganzen Winter so machen, oder? Weil da hat man ja extrem viel Zeit. Und dann hat er mir mega viel über die Gemeinschaft erzählt, wo die portugiesischen Arbeiter halt haben, eben im Kanton St. Gallen und in Graubünden. Und wie sich eben die Gemeinschaft so zusammenhält. Und das war wunderschön gewesen. Und ich bin aber fast verdurstet, weil das Wasser ist mir gefroren. Beide Wasserflaschen haben sich in Eiszapfen verwandelt.
Krass.
Und das ist dann, ja...
Ja, das stimmt.
Das ist schwierig gewesen.
Okay. Hast denn du ein Zelt dabei gehabt? Oder wie hast denn du gesagt, du hast 6 Stationen gehabt. Hast du dann immer einen Zeltplatz gesucht?
Ja, schau, Flo, also... Du weißt ja, dass ich ein Outdoor-Freak bin und dass ein Zelt für mich immer mehr Charme hat als ein Himmelbett. Aber ich hatte irgendwie vor, Finger und Zehen zu behalten. Darum habe ich mich gegen das Zelt entschieden und gegen die Abenteuerlust. Und ich habe natürlich nach Alternativen Ausschau gehalten. Ich habe ja vorher schon mal angetönt, dass ich auf diesen Karten einfach mal so ein paar Punkte eingezeichnet habe, oder? Mhm. Und im Zeitalter eben von der Shared Economy, Social Media, eben da wird doch ein extrovertierter, gut vernetzter, neugieriger, unkomplizierter junger Pilger irgendwie einfach nicht im Hotel schlafen.
Mhm. Okay. Und dann hast du über eigenen Kontakt, oder?
Ja, teils schon. Ich habe es dann einfach mal rausgeschrieben, also über Facebook. Habe mal geschrieben, an welchen Stöps ich dann gerne einen Schlafplatz hätte. Ich habe nur an einem Ort wirklich fix jemanden gekannt, wo ich gewusst habe, hey, der schreibt jetzt direkt an. Und alles andere ist dann wirklich über zum Teil wirklich 5 Ecken ist irgendetwas zustande gekommen. Und ich habe jetzt da wirklich nicht jemanden in die abgeranzten Bruchbuden geschlafen, im Gegenteil. Also nur mal zum Beispiel nennen, der erste Stopp ist in Freienbach. Ich bin in einer Zürcher Familie, die das als ihr Badhäuschen bezeichnet. Ich würde es jetzt eher als Seevilla bezeichnen, aber ich habe dann dort vernächtigen. Die waren gar nicht rum, sondern haben mir einfach vorab einen Schlüssel in die Hand gedruckt und gesagt, fühl dich wie die Hause. Und ich habe dann 5 Meter vom See übernachtet.
Cool. Und du hast aber auch, wir haben das ja kurz gesehen nachher auf deinem Trip, weil ich ja gerade noch in Valbella ja war. Und dort hast du ja erzählt, dass eben, ob im Beck oder wo auch immer, also die Begegnungen mit Leuten, wenn das nicht nur wegen der Frage, aber auch sonst, hat dich durchaus irgendwie verwundert, dass die so offen sind, oder? Wie ist denn das jetzt, was ist das für ein Erlebnis gewesen? Die Schweiz, hast du ja wie gesagt, glaube ich, hat schon sehr viele gute Leute da.
Ja, das ist schon wichtig gewesen, weil ich habe schon mehrmals in meinem Leben so einen Moment gehabt, wo ich vielleicht eben von einer langen Reise zurückgekommen bin im Ausland, und jetzt doch recht extensiv gereist bin die letzten Jahre, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, so, hey, in der Schweiz, wir sind also verschlossen, wenn es um Grosszügigkeit geht, Offenheit gegenüber Fremden, da hinken wir einfach massiv. Und das Gefühl ist irgendwie wieder leid worden auf dieser Pilgerreise, weil eben nicht nur beim Wohnen ist es so gewesen, dass mir die Leute einfach völlig vertraut haben und mich bei sich aufgenommen haben oder eben mir sogar einfach einen Schlüssel versteckt haben vor dem Haus, obwohl ich die noch nie gesehen habe und über 3 Ecken gekannt habe. Das Vertrauen erstens und auch den Leuten, die ich begegnet bin, dass man Lust hat, zum Leuten begegnen und auch die nicht ganz einfache Frage dann zu beantworten, oder? Da bin ich sehr positiv überrascht gewesen. Und das hat auch etwas mit mir gemacht. Also ich habe, mein Schweizbild hat sich verändert dadurch. Ich habe zwar den Kantönli-Geist gespürt, also dass man gerne ein bisschen an sich und die Interesse vom eigenen Kanton und vom Links und Rechts denkt, aber nicht weit darüber hinaus. Aber ich habe das eher positiv wahrgenommen, die Eigenheit von diesen Kantonen und von diesen Regionen. Also es sind alle wirklich, man hat es gespürt. Also der Zürcher ist offen für neue Begegnungen, extrem sogar, aber er hat keine Zeit. Er ist immer im Stress. Er ist sich gewohnt, dass eine Begegnung eine kurze Episode ist, aber er denkt schon an nachher. Also der Zürcher lebt nicht im Moment, muss ich ehrlich sagen. Er hat auch Angst davor. Hingegen ein Glarner, schon die Landschaft zeigt sie eigentlich, die engen Täler, grosse Berge auf der Seite, sind eher so ein bisschen, sind eher so ein bisschen für sich, gerne so ein bisschen abgeschieden. Sehr eine harte Schale, aber wenn man die mal durchbricht, dann nehmen sie sich extrem viel Zeit und haben auch eine Offenheit, die sie gerne an den Tag legen. Also,
jetzt beim Laufen, du hast es ja noch genossen, dass du wirklich so alleine gewesen bist. Hast du mir auch so ein bisschen erzählt, dass du wirklich am Tag läufst allein. Hast du zwar Begegnungen, aber vergisst du allein. Aber da ist ja ganz viel Zeit, um nachzudenken. Und was hat man denn da so für Gedankenreise? Weil eben, den Jakobsweg, den macht man aus einem Grund, weil man sich mit was weiß ich, was will, auseinandersetzen mit sich gezwungenermaßen. Was sind denn so deine Gedankenreisen gewesen? Wo haben denn die so hergetragen?
Ja, also bevor ich eigentlich zum Hergetragen komme, ist eigentlich, es ist so, es fängt dich an, noch mit Zeit zu tragen, wenn du irgendwie dieser Reizüberflutung mal entkommst, oder? Wenn dich einfach vor allem, ich muss sagen, die Kälte hat etwas wahnsinnig Positives gehabt. Man muss sich vorstellen, wenn ich habe gutes Material gehabt und ich habe mich im Vorfeld gut eingedeckt. Ich habe etwa von 10 Leuten Sachen zusammengesucht. Von dem nur ein Daunenüberhöschen, von dem nur eine Kappe, dort nur ein paar wärmere Händchen. Aber die Kälte, die schafft es einfach, dass du dich mal nur mehr darauf konzentrierst, wie habe ich warm, wie komme ich von A nach B. Und das Abstellen mit dieser Reizüberflutung ermöglicht es eben, sich die Gedanken zu machen zu diversen Sachen. Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, allgemein ja, zu der Welt. Gedankenreise hat mich vor allem so ein bisschen dort hingebracht, dass ich eben einmal mehr in meiner Neugier bestärkt worden bin. Also ich habe gemerkt, dass das wirklich eine treibende Kraft bei mir ist und dass das auch der Grund ist, wieso ich aufstehe. Also das ist Neugier das Thema Nummer eins. Und dann ist es auch so, dass ich den Gemeinschaftsgedanken halt wirklich extrem fest gespürt haben. Also, dass am anderen Willen helfen, am anderen Willen etwas erleichtern und auch, dass ja, die ganz vielen Resonanzmomente, nach denen wir streben, ob sie jetzt von außen kommen, also ob es jetzt andere Personen sind, die einem begegnen, die einem inspirieren, oder ob es etwas ist, das von innen kommt und man einfach spürt, so, ich fühle mich jetzt verbunden mit der Welt. Und die hatte ich extrem stark gehabt.
Okay.
Also ich habe wirklich immer wieder einfach mal eine Minute lang einfach Gänsehaut gehabt und einfach grinst aus dem Nichts. Also es hat gar keinen Grund gegeben. Also hat es schon gegeben, aber so ein bisschen unerklärlich, oder?
Aber dann gar nicht so ein spezifischer Gedanke war, sondern einfach die Verbundenheit quasi durchs Laufen und halt auch draußen sein. Und
einfach das Gespür, also nur das Knirschen
Globus von meinem Spüren.
Ja, voll. Gleichzeitig habe ich aber etwas ganz stark gespürt. Also, ich meine, das weiss man auch sonst, dass die Schweiz eine extreme Bubble ist eigentlich, oder? Aber das Ding ist so, wenn du mal eine Woche lang nur laufst und auch nicht immer gerade am Morgen Zeitung lesen oder dort noch einen Podcast hören, was gerade abgeht auf der Welt. Du spürst einfach, je mehr du auf die Berge zugehst, also wenn du aus Glarnerland, Kanton St. Gallen, und dann bist du mal im Graubünden und kapselst dich wie einmal eine Woche ab von dem Weltgeschehen. Man spürt nichts, was ist. Man spürt nichts von Konflikten eben im Nahen Osten oder von irgendwie Jugendarbeitslosigkeit im restlichen Europa. Also man spürt nichts. Es ist einfach so ein, es ist eine verdammte Bubble. Mhm. Und ist ja einerseits schön, aber es ist auch so surreal. Mhm. Aber es hat etwas extrem Entspannendes natürlich, weil...
Safe.
Ja, es ist safe. Mhm.
Ich meine, du hast dir ja sonst schon viele Gedanken gemacht eben über deine Generation, die Gen Y oder was auch du jetzt auch mit deiner Karriere sollst machen, weil jetzt, du dich auch mit dem, dass du jetzt da zu der Relevant ja auch gekommen bist, hast du ja eigentlich auch asynchron reagiert. Und was ist das gekommen? Was ist so Arbeitswelt, meine Zukunft? Ist das aufgekommen überhaupt im Laufen? Oder hast du so Themenbereiche, wo du irgendwie auch wie drin warst und auch gar nicht darüber rausgekommen bist, quasi, weil...
Ich bin automatisch mit dem Thema Arbeitswelt relativ stark konfrontiert worden, weil du musst dir vorstellen, dadurch, dass ich wirklich dutzende Leute gefragt habe, wieso sie am Morgen aufstehen, wenn du die Frage als erstes stellst, denkt ja fast jeder an seinen Job, oder? Und verrückt, du spürst, oder? Es hat bei den meisten gerade eine Blockade drin, weil... vor allem bei den Leuten, die ich gemerkt habe, die sich schwer tun, die Frage zu beantworten, ist es wie ein Gespür, so, hey, ich mache nicht das, was für mich 100% Sinn ergibt. Oder? Also die Sinnfrage ist extrem schwierig, wenn man eine Arbeit hat, die entfremdet, also die nicht übereinstimmt mit dem Sinn, den man sonst im Leben sieht. Und das hat mich darin bestärkt, eben wirklich auch in der Arbeitswelt anzustreben, meine eigene Bestimmung zu suchen, meine Neigungen zu 100% zu folgen und auch nur beschränkt Kompromisse zu machen. Und ich habe gemerkt, dass, ja, bezogen auf meine Generation, dass die Jungen, dass sich die Jungen häufig leichter tun, die Frage zu beantworten, weil sie sind noch nicht so stark prägt, also sie haben eine sehr grosse Hoffnung drin. Mhm. Es ist sehr extrem positive Weltanschauung, die sie haben. Oder auch noch etwas sehr, sie sehen die Arbeitswelt relativ romantisch und teilweise auch naiv, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist mir einfach stark aufgefallen.
Ist dir dann auch aufgefallen, irgendwie, also gibt's so, also, wer hast du denn so getroffen? Was sind das so, weißt du, im Schnitt? Was sind das für Generationen gewesen? Wie viele Männchen, Weibchen oder so? Und kannst du da irgendwie etwas dazu sagen? Hast du etwas gesehen? Wenn du sagst, ja, die haben sich schwer da, die haben an den Job gedacht. Oder wenn sie eine Erfüllung hatten, aber ist das irgendwie, eben, ist das irgendwie männerspezifisch gewesen? Oder gibt es da so Muster?
Ja, es gibt durchaus Muster. Also, einerseits gibt es mal Gemeinsamkeiten, oder? Also, was stark rausgekommen ist, ist eigentlich, dass alle Leute, die ich getroffen habe, haben ähnliche Beweggründe im Kern. Oder? Also man spürt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also viele Leute nennen Kommunikation, den Austausch miteinander und auch die Nähe zu Mitmenschen, also körperlich, aber auch geistige Verbundenheit, ist eine treibende Kraft, wieso man am Morgen aufstehen will. Das spüre ich auch, dass ohne andere Menschen wäre es langweilig. Also wenn ich da bei I Am Legend Will Smith wäre, hätte ich glaube eine Krise. Mhm. Andererseits, je älter die Leute gewesen sind, desto stärker war der Fokus bei der Aufgabe gewesen. Also häufig Leute, vor allem wenn sie im Pensionsalter eigentlich sind, sprechen von der Aufgabe. Weil das sind ja die eigentlich nicht aufstehen müssten. Aber es sind trotzdem die, die ich angetroffen habe, am 8 Uhr am Morgen irgendwo am See allein am Spazieren. Und sie reden häufig von einer Aufgabe. Und die Aufgabe ist dann auch häufig verknüpft mit etwas anderem oder also jemand anderem. Das heisst, die klammern sich sehr stark an eben Hund, redet viel über Enkel und Kind und Frau und nennen eigentlich das als ihre Daseinsberechtigung. Also sie stützen es quasi auf eine dritte Person, oder? Mhm. Und das ist aber etwas, was man gemerkt, bei den Jungen ist das zum Beispiel nicht so. Also es ist trotzdem eine Bezogenheit, also zu Familien und Freunden werden häufig genannt, aber die Jungen haben dann trotzdem nochmal einen anderen Drive und spielen eher auf die Experiment, auf die Selbstfindung an, oder? Wo jetzt bei älteren Menschen nicht so wahnsinnig ersichtlich war.
Und so die Mid-Range-Menschen, also jetzt hast du jung und alt gesagt, sind jetzt so 30 bis 50 oder so die?
Dort ist halt wirklich der starke Karrierefokus. Dort habe ich gemerkt, dort ist Blockade am grössten. Mhm. Weil das ist die Zeit, wo du wirklich extrem gutzig ist im Jobleben. Und dort kommt auch häufig im Midrange, dort ist das Thema Geld am präsentesten. Also nicht etwa bei den Jungen. Ich habe herausgespürt, dass wirklich bei den Leuten zwischen 30 und 50 schwingt immer noch das Thema, obwohl ich die Frage eigentlich so gestellt habe, dass sie eher Richtung Sinnfrage gehen sollte, spielt das Thema Broterwerb, wirklich jemand anderen durchbringen, mhm, oder sich selber Träume in der Zukunft erfüllen, eine grosse Rolle, oder? Mhm. Also denen fällt es fast am schwierigsten, im Moment zu leben, oder? Mhm. Es ist entweder eine Nostalgie, quasi schöne Sachen in der Vergangenheit, oder dann der Blick in die Zukunft, wenn dann alles besser wird, oder? Es tut sich aber extrem schwer, den Present Moment eigentlich zu feiern. Und darum, dass, wieso bin ich heute Morgen eigentlich genau aufstehen, ist dann eher ein, ich stehe heute auf, damit es mir übermorgen besser geht, oder? Mhm. Mhm. Das ist sehr spannend gewesen. Mhm. Das Ding ist auch noch gewesen, eben Städter, also ich habe auch Stadt-Land einen Unterschied gespürt. Mhm. Der Städter ist per se eigentlich gewohnter, mit Fremdem konfrontiert zu werden. Also wenn ich jetzt auf jemanden zugegangen bin, innerhalb von einem Städtli und den angehauen habe, bin ich schneller ins Gespräch gekommen und habe auch schneller eine Aussage gehabt. Sie ist aber häufig einfach geschwind wie aus der Pistole geschossen gekommen und dann will man weiterziehen. Auf dem Land hingegen war es so, dass die Leute am Anfang eine extreme Skepsis hatten. Also da musste ich wirklich auch mit einem massiven Vorlauf rein. Es war wirklich wie ein Vorspiel eigentlich. Also ich musste dort zuerst so, ja, grüezi, wie geht's Ihnen? Quasi wenn sie mit dem Hund unterwegs waren, fragst du mal nach der Hunderasse. Also einfach so die Standard-Icebreakers, oder? Mhm. Und dann irgendwann führen sie so ein bisschen das Thema an, aber das sind die Leute, die lassen dich nicht einfach wieder gehen, oder? Die laufen dann, also ich habe mehrmals Leute gehabt, die mich über eine halbe Stunde begleitet haben. Also die gefunden haben, wo musst du durch, sie laufen ein Stückchen mit, oder?
Okay.
Und das ist einfach ein schöner Prozess. Du siehst so, sie wissen zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst und das Ganze zu Fuß machst und bei ihnen durchlaufst und dich für sie interessierst. Mhm. Im Gegenzug, wenn es dir aber auch eine ehrliche, reflektierte Antwort geben und nicht einfach eine spontane Antwort, oder?
Mhm. Was sind denn so die verrücktesten Antworten, die du bekommen hast?
Unerwartet war jetzt zum Beispiel eine gewesen, da, vor allem dort hatte ich auch gerade ein Kontrasterlebnis gehabt, sehr starkes. Also ich bin im Kanton Schweiz in Freienbach losgelaufen und habe dort zuerst mit jemandem geredet, in einem Reisebüro, dann in einer Bank. Und die zwei waren relativ noch ähnlich gewesen. Also auch relativ stark karrierebezogen, das Ziel erreichen, etwas bewirken, wachsen, vielleicht auch ein bisschen materiellen Wohlstand. Bis ich dann ein Haus neben der Bank bei einem Kristallladen vorbeikommen bin. Und dort habe ich dann geläutet. Und also es war verschlossen, die Türe, wegen der wertvollen Stein natürlich. Und dort war es so, dort hat ein Mann aufgemacht. Der war barfuss und in so Yoga-Hose. Und hat mich dann reingebeten. Mit dem habe ich sehr ein langes Gespräch geführt. Wirklich, wirklich über den Sinn des Lebens eigentlich. Und er war sich ganz, ganz sicher, dass er am Morgen aufsteht, weil er so gerne lebt, dass er sich eigentlich auch schon wieder aufs nächste Leben freut. Also er hat sehr stark den Karma-Aspekt rausgehoben, dass er am Morgen aufsteht, um quasi noch ein besseres Ich zu sein, als dass es gestern war. Und dass er auch probiert, sein Leben so zu leben, dass er im nächsten Leben dann auch begütet wird, oder?
Okay.
Das habe ich sehr spannend gefunden. Also, und am gleichen Tag habe ich noch parallel zu diesen Interviews oder zu diesen Gesprächen, die ich unterwegs hatte, haben mir gewisse Kollegen aus Zürich, die es mitbekommen haben, auch noch Videos geschickt. Und dort habe ich eines speziell spannend gefunden. Das ist von meinem Kollegen von Dominik Ernst. Den Namen darf ich jetzt, glaube ich, nennen. Das war sehr gute Aussage. Er hat darauf verwiesen, dass auch der kommunikative Aspekt, aber er hat dort noch viel krasser herausgehoben, dass er sehr gerne mit Leuten kommuniziert, die gleicher Meinung sind wie er, also ähnliche Haltungen haben, ähnliche Werte, aber dass er noch viel lieber eigentlich mit Leuten redet, die komplett, also wirklich diametral andere Ansichten haben. Und das spiegelt auch irgendwie gut den Zeitgeist, die Millennials wieder, also dass quasi gerne in der Comfortzone sein, gerne mit ihresgleichen unterwegs, aber die Konfrontation mit dem anderen, das Reshapen vom eigenen Mindset, wo man ständig sucht, dass das eine treibende Kraft ist, oder? Also, dass du bei einem Gespräch mit einem Kritiker von etwas, was du unterstützt, eigentlich noch mehr mitnimmst, als wenn du eigentlich immer nur mit Ja-Sager und
Ja, die Diskussion ist einfach schneller fertig, oder? Ja, stimmt eigentlich. Erweiterst ja dann dein Argumentarium.
Mhm. Und du hast uns ja auch dort, wo es um die Videos gegangen ist, Flo, du hast uns ja auch gesagt, wieso du am Morgen aufstehst. Würdest du dann nochmal... Hat sich das verändert, seit du da letztes Mal darüber geredet hast? Oder wird es immer klarer?
Nein. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr super erinnern, was ich so wirklich gesagt habe, wenn ich so überlege. Also ich erinnere mich quasi wie noch so, dass also ja, ich stehe schon auf, dass ich wie Menschen, wie dich und auch wie die, die jetzt da wieder relevant dabei sind, dass ich mit denen einfach etwas bewege und dass wir irgendwie uns für Zeug einsetzen. Das ist mir nach wie vor mega wichtig. Also dass ich stehe auf, damit ich mit Menschen Sachen, Beiträge leisten zu Themen, wo wir uns vielleicht einig sind, dass die noch wichtig sind oder dass die dürften vielleicht einen anderen Blickwinkel bekommen oder so. Ich glaube, das bleibt. Also ich glaube, schlussendlich, was sich für mich herauskondensiert, ist wirklich, ich glaube, ich stehe auf zum Machen. Ich mache einfach unendlich gern. Und meine Eltern haben immer wieder so, ja, wie machst du das? Und haben so den Schonungsaspekt, wo so Eltern ja so ein bisschen finden, wieso tust du das an, oder? Und aber ich muss immer sagen, ich glaube, für mich wäre es viel schlimmer, ich würde nichts machen. Also ich muss auch wenig liegen, in dem Sinn. Und ich glaube, das Machen und mit Menschen machen, das ist, glaube ich, wirklich so langsam meine Essenz. Aber es ist noch spannend, weil du ja jetzt hast ja eine Range aufgezeigt, von eben jung bis alt, warum sie aufstehen. Oder? Also scheinbar transformiert sich das ja schon auch. Ich wüsste nicht, was ich mit 19 gesagt hätte. Das wäre auch wahrscheinlich das Neugierige und der Hunger nach dem, oder? Aber ich weiß nicht, ob der heute weniger ist. Deswegen muss ich immer wieder Zeug anfangen. Weil ich eben nicht kann nur einfach eins machen, oder?
Ja, das ist eben genau das Wichtige. Und das ist sicher auch einer von der, ich sage jetzt mal, einer von der Beweggründe, wieso es jetzt überhaupt so eine Pilgerreise gegeben hat. Weil die Videos, die ich jetzt unterwegs gemacht habe, oder die Frage, die ich diesen Leuten gestellt habe, das ist nicht, dass irgendwo da mal eine lustige Sammlung an Videos gibt. Es sollte ja eigentlich einfach das Projekt sollte mit seiner Absurdität, was es auch ein bisschen hat, soll die Leute dazu bringen, sich die Frage öfter zu stellen, oder? Mhm. Also quasi, für was lebe ich, wieso stehe ich auf? Und wenn sie es eben nicht wissen oder es nicht zufrieden sind mit dem, für was sie im Moment aufstehen, dass sie dann bereit sind, auch zu etwas anderen, oder? Und dass es vielleicht eben Ansporn gibt, sich die Frage immer wieder zu stellen, auch wenn man älter wird. Also von meinem Vater habe ich eine gute Rückmeldung bekommen. Er hat gesagt, seit ich ihn damit konfrontiert habe, fragt er sich im Fall jeden Tag. Und cool. Das habe ich auch von anderen Leuten unterwegs gehört. Also das ist so ein... Ja. Dann habe ich mein Ziel erreicht, wenn sich die Leute das immer wieder fragen, oder?
Ja, ich glaube, ist das nicht auch so ein bisschen der Erfolg von Simon Sinek mit dem Start with Why, Why, How, What, dass er... Weil es ist so einfach und es ist so breit und ich denke mir noch, was beratet der Herr, wenn noch jemand beratet? Weil das sind die drei Fragen, oder? Die kannst du einfach stellen und dann go for it. Aber ich finde wirklich, es ist so eine endlose Frage. Du kannst die wie einfach... Wir haben jetzt ja so viele Varianten, das Warum angewendet. Und irgendwie kennt man das ja, ja, frag fünfmal warum, dann kommst du irgendwie zu einem Kern inner oder zu einer Essenz und so. Ja, aber ich glaube schon, dass man auch das Bewusstsein, dass man sich überhaupt fragt, ist, glaube ich, wie du sagst, das macht dann auch Spass. Weil plötzlich hast du ganz viele Facetten zur gleichen Frage. Ich meine, du fragst mich jetzt das auch nochmal und ich muss schon wieder überlegen, was habe ich irgendwie vor 4 Wochen dort gesagt habe. Mhm. Und ich habe eigentlich nur das Gefühl von warum. Ich kann nicht genau wissen, was ich jetzt dort gesagt habe. Oder? Aber also ich glaube, die Frage ist stark. Und wir merken aber auch, dass das mit dem Machen, und ich bin recht froh, dass ich das jetzt wieder für mich gefunden habe, dass das eben Machen ist wie Wollen, nur krasser. Dass der Unterschied zwischen Wollen und Machen, von wegen, weißt, wenn ich es doch ändern will, oder ich will es anders, warum mache ich es nicht? Aber ich will es doch anders. Und so. Und das hängt ja wie nachher als so Folgefrage oder so, schwirrt das ja umeinander. Weil, okay, warum stehst du auf wegen dem? Okay, da gibt es vielleicht eine Unzufriedenheit drin. Und warum änderst du es nicht, oder? Und das, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also, ob das, wenn du hast Freunde, die ja wirklich in so crazy Hamsterräder auch schon sind, oder? Und wollen die das ändern, obwohl sie es wissen? Oder ist es wie okay? Oder wie machen sie denn das?
Ja, eben, das ist die, ich sage jetzt mal, die im Hamsterrad gefangen sind, ob jetzt jung oder alt, argumentieren meistens, wenn man sie darauf anspricht, mit dem so, hey, ja quasi, ich mache es jetzt, damit die nachher nicht mehr muss, oder? Mhm. Und es ist immer so ein, ich sage, es ist eine Schwelle da, um heute etwas zu verändern. Die Leute reden immer gerne über Veränderungen, die sie dann morgen machen oder übermorgen.
Ja, das Wählen.
Und das Wählen, da braucht es einen gewissen Support und auch ja, eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung auch für Wandel ist okay, man darf austreten aus diesen normalen Rollenbildern, aus diesen normalen Karrierepfaden. Mhm. Ich meine,
dürfen wir ja fast nicht.
Ja.
Also ich meine, du weißt ja, was das für dich, also was dich gekostet hat mit deinem Umfeld, dass du gesagt hast, nein, ich mache jetzt das nicht, obwohl alle ja geschaut haben und gesagt, du, aber HSG hast du doch jetzt gemacht, was machst du jetzt? Und du hast dann dort ja bewusst gesagt, nein. Aber das ist, glaube ich, also wie war das?
Ja, also, ja, das ist halt schon so etwas. Also ich bin schon auch schon früher jemand gewesen, wo während der Semesterferien im Studium irgendwie lieber als jetzt das Bankpraktikum bin ich lieber als Dachdecker auf dem Dach gestanden, weil ich habe gefunden, so lerne jetzt von dem ostdeutschen Spengler nicht vielleicht doch mehr übers Leben als vom Heinz mit der Krawatte am Desk. Also weißt, es ist so, ich habe immer probiert, die Kontraste zu suchen und die Reise führt mich an Orte, die teilweise erwartet, teilweise unerwartet sind. Und ich suche aber auch dort eine grosse Bandbreite. Also ich kann nicht fix sagen, dass quasi, ich habe eine Betriebswirtschaftsausbildung gemacht und es gibt viele Ecken und Aspekte von der Wirtschaftswelt, die mich extrem interessieren. Andere, die ich extrem abstoßend finde und auch quasi, ja, einfach nicht menschlich, oder? Mhm. Also ich suche eine gute Schnittstelle eigentlich. Vielleicht noch eine Frage an dich, Flo. Inwiefern denkst du, dass der Stall den Menschen den Menschen im Sursees und allgemein den Menschen in der Schweiz wird helfen, diese Frage für sich klarer können zu formulieren? Also das, warum stehe ich auf? Glaubst du, kannst du dort einen Beitrag leisten oder die Leute rund um den Stall können dort einen Beitrag leisten?
Ja, also wir... Also der Stall ist ja irgendwie eigentlich auch so monumental irgendwie im Zentrum von dem... an dieser Hauptstrasse, du kannst ja wie nicht an einem vorbei. Was ja noch spannend ist, weil wir ja einen Stall haben, wo weißt, irgendwo hinten links, die gibt es ja, sind so und du siehst sie fast nicht. Aber nein, wir sind eigentlich an der Hauptstrasse, wo erstens ganz viel vorbeifahren. Da hoffen wir, dass die vielleicht in Zukunft einmal in der Stadt bleiben. Für was auch immer, was für Intervention, dass wir vielleicht dort haben. Aber was wir jetzt schon merken, ist natürlich die Leute, du kommst den Leuten nicht davon. Also es ist ja nur 3-4 Wochen jetzt gegangen und das Radio ist gekommen, das lokale Blatt ist gekommen und es interessiert sich. Und wir haben so Vortests gemacht mit so Übung, wo wir mal hauptsächlich so ein bisschen Powerfrau rund um die Linda, die ja lokal unsere Partnerin ja ist. Und nur schon dort sind so viele Dynamiken passiert. Und eine Geschichte finde ich wirklich sehr, sehr rührend, dass eine eigentlich wegwählte. Sie haben sich sogar entschieden, sie haben ein Haus dort oben, sie haben geschaut, dass das verkauft und haben das nicht zum Verkaufen so easy halt schnell bekommen. Und auch, wo sollen wir her und so. Und ihr Mann ist von dort, sie ist von auswärts, das ist oft noch die Konstellation. Und jetzt haben sie einen gehabt, der das Haus gekauft hätte. Und weil sie an dieser Übung war und sie gesehen hat, dass andere Frauen dort oben, auch wenn sie nicht von außen kommen, also jeder hat sein Päckchen. Und sie auch, haben sich entschieden, sie bleiben. Wegen dem. Wegen dem, dass wir das überhaupt noch. Also weißt du, wir haben noch gar nicht so viel gemacht. Dann sagst du so, okay, boah, was kommt echt noch? Also wenn es so funktioniert, oder? Und wir so Impuls können setzen, dass sie ins Tun kommen, weil wir sind keine Umsetzungsstallorganisation, ja? Also, sondern die kommen rein und die kommen Impuls über, wo wir versuchen, möglichst viel zu sammeln und zu poolen, aber nachher müssen sie es selber machen. Das möchten wir auch. Wir wollen ihnen nichts abnehmen, in dem Sinn. So, wir möchten einfach quasi das bestärken, was vielleicht schon rum ist. Und das ist schon, das ist jetzt eine recht schöne Geschichte. Und auch andere haben irgendwie Jobs bekommen, weißt, wo irgendwie so auf der Kippe waren, kommen sie das jetzt über oder nicht, und jetzt haben sie es bekommen und kommen in Positionen, wo sie auch jetzt wirklich auch etwas können bewirken können, was natürlich auch uns wieder zu gut kommt. Also ganz verrückt. Von dem her, wir haben ja überhaupt nicht die Haltung, dass wir jetzt quasi da wieder da die Unterländer kommen und wissen, wie es geht. Die Rolle interessiert mich auch wirklich nicht. Mich interessiert einfach, Impuls zu geben. Egal, woher ich komme. Und dann hoffe ich, dass etwas passiert. Und ich glaube, da haben wir viel gesammelt, haben wir viel in den Rucksack können packen und das nehmen wir jetzt einfach dort auf. Das ist alles, was passiert. Aber was ich schon sehr cool finde, wenn ich mir das vorstellen müsste, ich müsste für den Kreis 3 in Zürich, gibt es vielleicht auch, weißt, ein Konzept, es gibt Bedürfnisse oder so. Und dann macht man wirklich das Bild vom Tal jetzt sogar, oder? Da haben wir auch mega Glück, dass das zusammengefallen ist mit den Fusionen von den 8 Gemeinden und so. Dass das jetzt eins soll werden, aber es interessiert mich natürlich schon sehr, ein Tal versus ein Kreis zum Beispiel. Weil einfach Zürich ganz viel Impuls schon hat, oder? Also da ist eine Impulsüberreizung und oben, sage ich mal, ist das noch dosierter. Und von dem her, glaube ich, haben wir einen guten Beitrag, ja.
Ja, und trotzdem, also ich sage, trotzdem Fokus auf auch eben regionale Entwicklung, sollte es ja eben eine Denkstube sein, nicht nur fürs Tal, oder? Also überhaupt nicht, im Gegenteil, oder? Also es geht ja wirklich darum, die Verknüpfung zu ziehen zwischen den Unterländer und den Leuten in entlegenen Tälern und eben im Großen und Gesamten eben über Themen wie Digitalisierung, New Work und alles so relevante Themen nachzudenken, weil man ja eine Transformation auf breiter Basis eigentlich anstrebt. Aber eben mit kleinen Projekten und mit Einzelpersonen startet. Also eine Transformation startet immer mit einem Individuum und geht dann auf Familie, auf Community und schlussendlich ist das auf einer viel breiteren Ebene. Oder?
Ja, ich glaube auch, also dass die Veränderung passiert, oder ist ja, glaube historisch, wenn man es beobachtet, sind so immer die Einzelnen gewesen und die kleineren Gruppen, die etwas angerissen haben und dann ist es manchmal schon mega gross geworden. So. Und das macht dich also Mut, oder? Weil dann bist du ja bei dem Satz, wo man sagt, ja, you can make it, you can change it, oder bla bla, you can. Ja, aber wenn du es dann eben erlebst, fährt es eben schon recht, fährt es einfach wirklich gut ein. Weil dann kommt das mit dem, warum stehst du am Morgen auf, das macht dann nachher noch mehr Spass. Weil dann sagst du, wow, wir haben jemandem eine Perspektive können geben und jetzt ab jetzt schafft sie wieder ganz fest wieder an ihrer Situation selber. Aber dass das so schnell jetzt auch so Sachen passieren, ist natürlich sehr bestätigend, weil du weißt es also nicht. Ich meine, du mietest einen Stall. Okay. Und jetzt, oder? Also. das ist recht schön, weil es ist jetzt wirklich erst, sage ich mal, 8 Wochen sind jetzt mal durch. Du hast dann im Zieleinlauf ja dann gehabt und wir sind schon dort gewesen und haben eigentlich einen coolen Tag mit den richtigen Brüdern ja auch vor uns gehabt. Du hast also quasi wie ein schönes Publikum gehabt. Jetzt nicht irgendwie eine Schlaufe, wo du durchgelaufen bist, ein Ziel einläuft. Ja, und jetzt sind wir ja gerade am Diskutieren gewesen über das Thema eben soziologisch, einfach im Sinne von Beschleunigung und Entschleunigung und so weiter. Wie ist es da dann gegangen, praktisch mit, wenn du als Fußgänger oder eben als Pilger unterwegs bist?
Ja, wie gesagt, also eben, als ich dort zu der Tür reinkomme, bin ich komplett erschöpft, weil ich ja dort die erste Etappe vom Julia dürfen noch nehmen. Das war relativ anstrengend gewesen, das letzte bisschen. Und bin aber körperlich kaputt gewesen, wie nichts, aber geistig extrem, extrem fit. Also so eine ganz, ganz starke also Klarheit. Und das bringe ich extrem krass mit dieser Entschleunigung in Verbindung. Und mit diesen Resonanzmomenten auch. Wo ich gespürt habe, das habe ich auf dem ganzen Weg eigentlich zu spüren bekommen, dass dass Entschleunigung eine Form von der Wertschätzung kann sein kann. An einen Ort, an eine Person. Also, dass wenn ich das Gleiche gemacht hätte, mit den gleichen Leuten geredet hätte, aber mit dem Auto durchgefahren wäre, hätte ich meinem Gegenüber schon das Gefühl gegeben, quasi so, hey, ich bin im Fall on the go. Also quasi, ich muss im Fall jetzt dann weiter und ich habe noch vor und was auch immer. Dadurch, dass ich aber physisch da gestanden bin, mit den Wanderschuhen an den Füßen und einfach gefunden habe, hey, look, ich komme von dort und ich muss noch dort an und die Person hat gewusst, ich darf in diesem Raum stattfinden. Also ich darf in diesem Raum sein und ich darf meine Meinung sagen, oder? Die Entschleunigung ist dadurch wahnsinnig schön gewesen, oder? Weil sie hat mir neue Räume geöffnet. Ja.
Du hast dir dann noch schon erzählt beim Tee in Valbella, dass eben das, wenn du reist, ist ja sonst auch viel, aber das Fussreisen ist eben noch speziell. Warum?
Ja, es ist wirklich, dass das Fuss, man kommt halt wirklich an. Oder man sagt ja, selbst wenn man beim Flugzeug ist es ja am krassesten, aber auch wenn man mit dem Auto fährt oder mit dem Bus, der Geist kommt wie nicht nah, oder? Also reist wie nicht gleich schnell mit wie der Körper. Ist ja auch fast unmöglich. Also es sind ja... Und ich habe wirklich ja auch wie so... Ich meine, obwohl ich zu Fuß unterwegs bin und in einem Schneckentempo eigentlich, ich hatte kleine Kulturschöcke gehabt. Also wenn man vom... nur schon von... Wenn man dann mal an den Wallensee ankommt und in diesen Dorfkneipen wenn da Grüezi Wolfram Stirnimann im Hintergrund läuft und am Stammtisch ein bisschen der Klatsch und Tratsch auf der Woche diskutiert wird, ist man in einem ganz anderen Film als noch zwei Tage vorher oder noch 10 Minuten vorher. Also man hat die Mikrokulturschock, haben so etwas Erfrischendes, wo man einfach gemerkt, so, hey, man muss gar nicht immer so weit und immer so schnell. Man kann sich einfach mal Zeit lassen und sich wirklich auf eine Situation einlassen. Und das ist etwas ganz Spezielles gewesen. Das ist eine ganz neue Reiseerfahrung. Weil sonst, wenn ich lange zu Fuß unterwegs gewesen bin, sind es wirklich Naturtrackings gewesen, wo ich zwar auch Wochen unterwegs gewesen bin, aber dort verändert sich die Flora und die Fauna, aber wahnsinnig viele andere Menschen siehst du dort nicht, oder? Mhm. Und darum muss ich auch sagen, habe ich mal der Straße nach müssen laufen, oder? Haben mich viele Kollegen darauf angesprochen und gesagt, das ist doch einfach nicht schön, oder? Also, da mal einen Tag lang an der Straße entlang jumpen oder mal praktisch die Autobahn an. Aber ich habe oft auch gemerkt, dass eben auch Orte schön sein können, die eigentlich nicht schön sind im herkömmlichen Sinn, wo ich dafür auf interessante Menschen getroffen bin. Also, die Erfahrung war gut gewesen. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht also die Wanderroute durch die Schweiz, die man unbedingt machen muss, sondern einfach mal immer den Nase nach. Also, ja. Das war sehr schön gewesen.
Was würdest du für ein Fazit jetzt ziehen?
Ja, das Fazit aufs Pilgern bezogen ist natürlich einfach so, einfach nochmal das Power of Now. Also ich glaube, ich habe mich so so wohl gefühlt unterwegs wie auch nachher, weil ich einfach mal eine Woche lang am Stück immer nur im Jetzt gelebt habe. Also ich habe schon viel, natürlich hat man, es erinnert einem Sachen an Vergangenes und man denkt mal darüber nach, hey, was ist echt in der Zukunft, aber ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr so fest im Jetzt gewesen. Und mein Fazit ist, dass wenn man etwas verändern will und an seinem Warum überlegen, muss man gar nicht immer zurückschauen oder in die Zukunft, sondern man muss einfach mal sagen, was sagt man jetzt, oder? Und das ist jetzt eine gute Überleitung. Ich meine, der Stall ist ja unter dem Anim jetzt bekannt, oder? Mhm. Und ich glaube, da muss man sicher das auch in Betracht ziehen, dass einfach das jetzt eine extreme Magie hat. Mhm. Und das ist jetzt wahrscheinlich mein Overall-Fazit. Und ich würde sagen, hey, unbedingt auch machen. Es muss nicht die Route sein, es muss nicht der Beweggrund sein, aber wenn man Antworten sucht auf Fragen, dann
ab ins Jetzt.
Let's go on a pilgrimage. Wenn möglich richtig Stall, oder?
Reflect. Digital ist mein Gespräch. Mit dem Florian Wieser.